Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Zu viel Druck aus den sozialen Netzwerken macht junge Leute Angst und beschäftigt sie auch auf der Bühne. Wir berichten über den Auftakt des Theatertreffens der Jugend in Berlin. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig hat ihre NS-Geschichte aufgearbeitet. Und der Begründer der abstrakten Malerei in Frankreich, Auguste Herbin, war lange vergessen und wird gerade wiederentdeckt vom Lenbachhaus in München. Zunächst aber geht es nochmal um die Präsidentschaftswahl in Polen, die ja extrem knapp ausgegangen ist. Nur 370.000 Stimmen hat der rechtsnationale Karol Nawrocki mehr bekommen als der unterlegene liberal-konservative, aber deutlich europafreundlichere Kandidat Rafał Trzaskowski. Im August übernimmt also ein Mann das Präsidentenamt, der als Ex-Boxer schon eine extrem schillernde Biografie hat. Und der, das interessiert uns hier natürlich mehr, als Historiker und Museumsleiter bereits stark an der nationalistischen Neudeutung der polnischen Geschichte mitgewirkt hat. Darüber habe ich mit Peter Löw, dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, gesprochen und ihn gefragt, was diese Wahl kulturell bedeutet.
Nun, die Wahl von Nawrocki ist sicherlich Ausdruck einer neuen, nun nennen wir es konservativen Wende in Polen. Wir hatten die ja schon unter 8 Jahren PiS-Regierung vor einigen Jahren. Nun gibt es also eine Art, ja, man könnte sagen Rückfall oder eine Neuhinwendung zum Konservativen. Nawrocki ist sicherlich jemand, der konservative, eher rechte kulturelle Werte vertritt, der aber gleichzeitig auch in Europa historisch verankert ist.
Und was bedeutet diese Wahl also gerade zum Beispiel im Hinblick auf die Geschichtspolitik?
Nun, da kennt er sich aus. Er hat eine Zeit lang das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig geleitet. Das war in der PiS-Zeit, als er dort eingesetzt wurde als Direktor. Danach war er Direktor der größten geschichtspolitischen Einrichtung in Polen, des Instituts für Nationales Gedenken. Er hat in beiden Ämtern versucht, klassische nationale Narrative zu stärken. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so negativ nationalistisch nennen, aber es geht ihm immer wieder um die nationale Idee, um die Nationalgeschichte in Abgrenzung von einer nun globalisierten oder entnationalisierten Geschichte des Westens.
Welchen Einfluss hat denn der Präsident eigentlich auf Kultureinrichtungen in Polen ganz direkt?
Also er hat eher einen indirekten Einfluss, weil er Gesetze verhindern kann mit seinem Veto. Da einige dieser Einrichtungen mit Parlamentsgesetz eingerichtet worden sind, braucht es wiederum eines Gesetzes, um sie zu verändern oder zu schließen. Das betrifft zum Beispiel das Institut für Nationales Gedenken oder das Pilecki-Institut. Da kann der Präsident seine Macht ausüben, auf viele andere Einrichtungen aber nicht.
Eindeutig verloren haben ja liberale oder progressive Wertepositionen, wie zum Beispiel der Schutz von Minderheiten oder die Rechte der LGBTQ-Bewegung, die ja sowieso in Polen umstritten sind, oder das Abtreibungsrecht. Wird sich denn wegen des Vetorechts des Präsidenten die Regierung überhaupt noch trauen, solche identitätspolitischen Themen anzugehen?
Das ist eine gute Frage. Die Regierung hat das auch in den letzten 1,5 Jahren, seitdem Tusk an der Macht ist in Polen, nicht gewagt, die allerheikelsten Themen forciert anzugehen, wie etwa die Abtreibungsfrage. Das wird jetzt nicht einfacher werden. Der Präsident kann jeden Gesetzesentwurf der Regierung oder des Parlaments mit seinem Veto belegen, und das nur überstimmt werden kann mit einer Mehrheit, die die Regierung nicht hat im Sejm. Das heißt, er kann vieles blockieren oder zumindest lähmen. Die Regierung kann trotzdem endlich mal initiativ werden in vielen Fragen, um ihren Wählerinnen und Wählern zu zeigen, schaut her, wir können das, wir wollen das, werden aber daran gehindert. Das hat sie bisher zu wenig getan. Der Präsident kann verhindern, aber er kann auch selbst keine eigenen Gesetzesvorhaben durchbringen. Wir haben es also mit einer Art von gegenseitiger Blockade zu tun.
Polen hat ja im Wahlkampf auch sowas wie einen Kulturkampf erlebt, in dem es weniger um Inhalte ging als um starke Polarisierung und persönliche Angriffe. Und Nawrocki hat mit Polen First natürlich einen Nerv getroffen. Hält jetzt der Trumpismus Einzug im Land?
Das kann man schon so kommentieren. Nawrocki hat sich so als ein junger Trump dargestellt und hat klar immer wieder seine Kernbotschaften auf eine sehr plakative Art und Weise verkündet. Mehr Polen, mehr Souveränität, weniger Europa, weniger Globalismus und weniger Liberalismus. Mehr Werte, mehr konservative Werte und weniger von dem, was wir nicht haben wollen. Linksliberales Zeug und so. Um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und diese Position entspricht natürlich auch trumpistischen Werten und trumpistischen Ideen. Auch der Einsatz von sozialen Medien durch Nawrocki und sein Team deutete darauf hin, dass hier immer wieder so konfrontative Themen gepusht werden mit dem Hintergedanken, irgendwas bleibt schon hängen. Ja, im Grunde sehen wir die Folgen von Trumps Machtpolitik.
Peter Löw, der Direktor des Deutschen Polen-Instituts, über die kulturpolitische Bedeutung des Wahlausgangs in Polen. Der französische Maler Auguste Herbin war ein Zeitgenosse und ab 1909 auf dem Pariser Montmartre sogar unmittelbarer Nachbar von Pablo Picasso und anderen modernen Malern. Damals explodierte die Kunst förmlich vor experimenteller Neugierde. In kurzer Zeit lösten Kubismus und Fauvismus den Impressionismus ab, dann folgte die ganz abstrakte Kunst. Auch Herbin malte seit den 30er Jahren nur noch abstrakt. Seine Bilder sehen oft so aus wie Kästchen mit vielfarbigem Holzspielzeug aus Dreieck, Kreis, Halbkreis oder Linien. Der Begründer der Abstraktion in Frankreich war erfolgreich, gut vernetzt und sehr bekannt. Nach seinem Tod 1960 aber versiegte das Interesse, seine Werke verschwanden peu à peu aus den Dauerausstellungen der Museen und wurden kaum noch gezeigt, trotz zweier Einladungen zur Documenta 1955 und 1959. Gerade aber wird Auguste Herbin wiederentdeckt, 2024 in einer Ausstellung im Musée de Montmartre in Paris, und das Lehnbachhaus in München widmet ihm jetzt eine große Retrospektive. Julian Ignatowitsch war für uns dort.
Er war, wie Georges Braque und Pablo Picasso, ein früher Kubist. Und doch sehen die Bilder von Auguste Herbin ganz anders aus. Farbenprächtig, klar und kontrastreich setzt er Formen wie Kreise, Dreiecke oder geschwungene Linien an, neben und übereinander. Aber hat nur wenig gemein mit den graubraunen Realitätsfragmenten seiner beiden Weggefährten, erklärt Kuratorin Susanne Böller.
Das wichtigste Kriterium ist einfach, dass Herbin nie daran denkt, irgendwie Farbe zu reduzieren. Also Braque und Picasso zum Beispiel machen das ja, um die Struktur stärker zu betonen. Und diese Struktur, die wird ja dann immer kleinteiliger und fast diffus. Und das ist was, was Herbin nie gemacht hätte. Und die Form ist auch immer wichtig. Dass er die Form so ganz auflöst, das ist für ihn, glaube ich, auch überhaupt nicht interessant.
Vielmehr spürt Herbin dem Wesen der Form nach. Das macht er sein Leben lang. Und wahrscheinlich ist dies das Hauptcharakteristikum seiner Kunst, die sich mit Stilrichtungen ohnehin nur schlecht beschreiben lässt, auch wenn der Maler immer wieder Teil verschiedener Kunstströmungen war. Geboren 1882, lässt sich Herbin nach dem Studium in Paris nieder, malt zunächst, so ist der Zeitgeist, figürlich impressionistisch. Das Frühwerk, in der Ausstellung zu sehen mit wenigen Bildern, darunter ein Porträt, zeugt von Können, ist aber noch nicht herausragend. Interessant wird es ab dem Zeitpunkt, ab dem Herbin sich abstrakten Bildern widmet. Der Weg dorthin geschieht schrittweise. Zunehmend verfremdet er Menschen und Landschaften, ersetzt sie durch geometrische Figuren und hat dabei sogar zeitweise Ähnlichkeit mit den blauen Reitern, die im Lehmbachhaus ja generell den Ton angeben. Gab es Kontakt?
Also ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass sie sich persönlich kannten. Es ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber Herbin war immer sehr stark in Künstlerverbänden auch verankert und sehr gut informiert, was der Rest der Avantgarde macht. Aber vielleicht nicht jemand, der unbedingt betont kontaktfreudig war.
Und trotzdem spricht sich sein Name schnell herum. Der deutsche Kunstkritiker und Galerist Wilhelm Uhde macht ihn auch hierzulande bekannt. Sein Pariser Galerist Léonce Rosenberg unterstützt ihn, würde allerdings gerne mehr figürliche Bilder verkaufen. Herbin spielt da nicht mit.
1927 schreibt er dann an Rosenberg einen Brief und macht ganz deutlich, also ich bin fest entschlossen, ich mal keine Bilder mehr wie die, die sie von mir verlangen. Und ich mache wieder abstrakte Kunst Und wenn ich je zum Naturalismus zurückkehre, dann wird es ganz anders sein.
Aber kehrt nicht mehr zum Naturalismus zurück, sondern er widmet sich für den Rest seines Lebens ganz der Formenforschung. Jetzt entsteht wirklich Bemerkenswertes. Der Maler entwickelt 1942 sein plastisches Alphabet, ein Regelwerk, das Farben und Formen mit Tönen und Buchstaben verknüpft. Inspirieren lässt er sich dabei einerseits von Goethes Farbenlehre, andererseits von anthroposophischen Ideen, wie im Bild Sommer von 1952, das später auf der Documenta 5 gezeigt wird. Zwei rote Kreise auf grünem Grund, diagonal versetzt, jeweils daneben ein blauer Halbkreis und ein schwarzes Rechteck. Nicht ganz symmetrisch, etwas versetzt und in den Proportionen verrückt. Ein Moment der Irritation in formaler Strenge. Genau deshalb wird aber auch immer wieder der konkreten Kunst zugeordnet. Letztlich lernt man in der schönen und gut strukturierten Ausstellung im Lehmbachhaus einen Maler kennen, der sich nicht auf einen Stil festlegen will, der seinen ganz eigenen Weg gegangen ist und der beides zugleich war, engagiert und zurückgezogen, einer, der die Farben und Formen liebte und sein Leben lang deren Beziehung untereinander und zur Welt auslotete.
Julian Ignatowitsch über die Kunst des französischen Malers Auguste Herbin, zu sehen im Lehnbachhaus in München. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig hat ihre eigene Geschichte während der Nazizeit aufgearbeitet. Das war nicht ganz leicht, wie wir noch hören werden, weil der Archivbestand extrem lückenhaft ist. Die Leiterin des Archivs, Julia Blume, war an dieser Forschung maßgeblich beteiligt, die jetzt in eine Ausstellung mündet, HGB 1933 bis 1945. Heute Nachmittag habe ich mit Julia Blume gesprochen und sie nach einer für die Hochschule sehr wichtigen Persönlichkeit gefragt, nach dem Illustrator und Professor Hugo Steiner Prag, der gleich 1933 entlassen wurde und dabei natürlich kein Einzelfall war.
Er ist kein Einzelfall, aber er ist der prominenteste Kollege gewesen, der sofort die Hochschule aufgrund der neuen Gesetze der Nationalsozialisten verlassen musste. Und vor allem war er einer, der schon seit 1907 an der Hochschule gelehrt hatte, an der damaligen Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe, und der auch für die Stadt von großer Bedeutung war, weil er den internationalen Ruf dieser Akademie mit vorangetrieben hat und auch den Ruf der Buchstadt Leipzig insgesamt.
Ja, er war ja auch Verlagsleiter. Und Leipzig als Stadt des Buches und des Buchdrucks, stand das vermutlich stark im Fokus der Nazis?
Also Hugo Steiner Prag ist in erster Linie nicht wegen seiner Aktivitäten als Buchkünstler und Grafiker oder Buchpolitiker entlassen worden, sondern in erster Linie deshalb, weil er aus einer jüdischen Familie stammte. Also das war der entscheidende Grund. Und er war tatsächlich auch künstlerischer Leiter des Propylen-Verlages in Berlin vorher und hat für die internationale Buchkunstausstellung 1927 die Präsidentschaft übernommen. Also sein Name war wirklich sehr eng mit dem Ruf der Buchstadt verbunden. Aber es gab natürlich auch andere Kollegen, vor allem jüdischer Herkunft, die von den ersten Entlassungen in Leipzig betroffen waren. Das waren auch Kollegen aus der Kultur oder aus der Universität Leipzig.
Wie haben die Nazis denn die Hochschule aktiv verändert, also sozusagen auch von innen heraus in den Inhalten?
Na, in erster Linie ist, dass neue Stellen mit systemkonformen Personen besetzt werden, also vor allem mit sehr aktiven Nationalsozialisten. Das eine war Walter Gasch, der hat vorher in Dresden gewirkt und war einer der Mitveranstalter der ersten Ausstellung zur entarteten, so hieß direkt auch entartete Kunst in Dresden im Stadtmuseum, und hat auch schon für faschistische oder nationalsozialistische Zeitungen geschrieben. Und er wurde 1934 berufen und auch weitere Einstellungen, zum Beispiel eines Schriftkünstlers, folgten dann, wenn bestimmte Stellen frei geworden sind oder eben durch Entlassungen freigeschaufelt wurden.
Ich habe in Ihrer Pressemitteilung von einem Führerauftrag Monumentalmalerei gelesen. Was ist das denn?
Ja, das hängt damit zusammen mit der einzigen Neugründung während der Zeit des Nationalsozialismus. Das war das Archiv für Farbenfotografie in enger Verbindung zur Industrie. Das wurde 1940 ins Leben gerufen und der neue Leiter des Instituts, der hieß Hans Geißler, hat sich sehr aktiv darum bemüht, an diesem Führerauftrag der Monumentalmalerei teilhaben zu dürfen, an dem sehr, sehr viele, auch sehr prominente Fotografinnen und Fotografen in Deutschland partizipiert haben und Baudenkmäler, Kirchen, Schlösser in Farbe abgelichtet haben, um sie gegebenenfalls bei Zerstörungen wieder aufbauen zu können.
Ich hatte erwähnt, dass die Quellenlage schlecht ist. Was waren Ihre Hauptprobleme?
Ja, es ist so, dass das Archiv der Hochschule für Grafik und Buchkunst erst einmal nach 1993, als ich in die Hochschule kam, nicht vorhanden war. Und es ging darum, ein Archiv wieder neu aufzubauen. Das heißt, es ist schon mal keine lückenlose Überlieferung per se da gewesen. Und mit der Zusammenstellung aller Quellen, die noch auffindbar waren, ergab es sich, dass vor allem die Zeit zwischen 1933 bis 1945 eine ganz empfindliche Lücke aufweist, die nahezu, ja, ich würde sagen, dunkelgrau war. Also man konnte kaum rekonstruieren, was in jener Zeit in der Hochschule gelehrt wurde, wer lehrte und welche Inhalte vermittelt wurden. Und das habe ich dann vor allem mit Unterstützung natürlich auch von Hochschulkolleginnen versucht, allmählich aufzufüllen durch Sekundärquellen, viele in Zeitschriften, in zeitgenössischen Journalen recherchiert oder eben auch in Online-Ressourcen wie dem Leo Beck-Institut oder biografischen Aufzeichnungen. Und tatsächlich auch durch Kontakte mit ehemaligen Studierenden der 40er Jahre, die gerade in den 90er Jahren noch erreichbar gewesen sind. Das ist jetzt schon deutlich schwieriger geworden.
Julia Blume, die Leiterin des Archivs der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig zur NS-Geschichte des Instituts. Das Theatertreffen der Jugend in Berlin bietet nicht nur jugendlichen Spielern eine Bühne, sondern ist auch ein Spiegel der Themen, die sie umtreiben. Erwachsenwerden, Identitätsfindung, aber auch Gefühle wie Angst oder Wut. 8 Inszenierungen aus 8 Bundesländern sind eingeladen und noch bis 6. Juni zu sehen. Und Gerd Brendel war für uns beim Auftakt am Wochenende dabei.
Einsamkeit, Vereinzelung, das Gefühl, allein den Forderungen von Schule, dem Druck in der Gruppe und der Informationsflut in den sozialen Medien ausgesetzt zu sein, das ist Thema an diesen Abenden beim Jugendtheatertreffen auf der Bühne im Berliner Festspielhaus.
Denn niemand, wirklich niemand will alleine sein. Allein sein ist auch keine Option. Keine Option.
Skandieren die Darstellerinnen vom Jugendtheaterclub Spandau. In ihrem Stück Project 4 geht es um die Angst, nicht schlau genug zu sein, nicht schön genug, nicht normal genug, nicht zu funktionieren in einer Gesellschaft, die allein auf Leistung basiert.
Ich glaube, jede Jugendgeneration hat auf ihre eigene Art und Weise Angst,
sagt Marianne Nguyen, Theaterpädagogin und Mitglied der Jugendtheatertreffen-Jury.
Aber uns ist schon aufgefallen in den Sichtungen dieses Jahr und in den Bewerbungen von diesem Jahr, dass das Thema Angst auf eine Art immer wieder vorkommt, wo es auch um eine Lähmung geht und um ein, wie gehe ich damit um. Und die Wirkung von Social Media bringt auch noch die Jugendlichen dazu, dass sie ständig damit konfrontiert sind, mit all diesen Ängsten und dieser Komplexität und diese Ängste auch anscheinend noch vergrößert.
Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnung.
In der Performance Schlagzeilen vom Bürgertheater der Amateurtheatergruppe des Schauspiels Dresden regnen die Horrormeldungen als akustische Dauerschleife und wortwörtlich als Zeitungsschnipsel auf die drei jugendlichen Performerinnen. Noch ein Yoga-Selfie aufnehmen, noch eine Petition unterschreiben oder zu Räubern werden. So wie die Theatergruppe am Goethe-Gymnasium Schwerin. In Schillers Sturm- und Drang-Drama entdecken die Jugendlichen aus Schwerin die eigenen Wutfantasien.
Mir ekelt vor diesen Tintenklecksen. Fenstern in Säkelung.
Manchmal habe ich das Bedürfnis, einfach einen Stein durch das Fenster von Leuten zu schmeißen, die ich einfach scheiße finde.
Das Tolle ja am Theater ist und gerade am Theater mit jungen Menschen ist, dass sie da lernen, auf der Bühne ihre eigene Stimme zu finden und Dinge miteinander zu verhandeln, jenseits von, ich lerne Fakten auswendig und gebe sie wieder, weil das von mir erwartet wird.
Das Schultheaterensemble aus Schwerin verweigert am Ende der Räuberbande, mit der sich Franz Mohr bei Schiller an der Gesellschaft rächt, die Gefolgschaft. Mit deren Macho-Gehabe und Brutalität wollen die Schüler und Schülerinnen nichts zu tun haben. In Project 4 aus Spandau finden die jugendlichen Darstellerinnen zum gemeinsamen Punk-Song gegen die Angst und gegen die Einsamkeit. Eine nach der anderen nimmt das Mikrofon und rappt in Deutsch, Ukrainisch, in ihrer jeweils eigenen Muttersprache. Jede für sich und trotzdem zusammen. Am lautesten klatscht ein Ehepaar neben mir. Das ist meine Tochter, sagt der Vater voller Stolz, als eine Darstellerin auf Türkisch rappt. So hat er seine Tochter bestimmt noch nie erlebt. Beim Theatertreffen der Jugend geht es nicht darum, zukünftige Bühnenstars zu erleben. Aber hier lässt sich begreifen, was Theater kann. Für Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenwerden und für Erwachsene. Marianne Nguyen.
Im Theater lernen sie ja, eigene Gedanken und Meinungen zu bilden und damit Räume zu füllen. Und das ist so besonders. Und deswegen sollte das in allen Bildungsschichten, sozialen Schichten überall stattfinden.
Gerd Brendel über den Auftakt des Theatertreffens der Jugend in Berlin. Und nun die Kulturmeldungen des Tages. Der britische Countertenor David Cordier ist tot. Mein Kollege Adalbert Sinjawski erinnert an ihn.
Wie die Staatsoper Hamburg heute mitteilte, ist David Cordier bereits am 19. Mai nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Neben der Staatsoper hatte Cordier im Lauf seiner Karriere an vielen renommierten Häusern und bei Musikfestivals gesungen. Der im britischen Rochester geborene Sänger war einer der wenigen Countertenöre weltweit und erzählte zu den Besten. Bekannt ist Cordier besonders für seine Interpretationen verschiedener Rollen in den Opern von Händel. Hier seine Kostprobe eines englischen Volksliedes.
All my child.
Vor seiner Ausbildung am Royal College of Music in London sang Cordier in jungen Jahren im Domchor seiner Heimatstadt Rochester. Über die Entdeckung der besonderen Stimmlage sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Nach meiner Zeit als Junge im Knabenchor, nachdem ich Sopran gesungen habe, Knabensopran, bin ich dazu zu diesen Altstimme gekommen, indem dass ich einfach eine so Stimmfach wo nach unten gerutscht bin und nicht zum Tenor oder Bass. Und da hat sich ergeben, dass diese Stimme eigentlich sehr zu mir passt, von Klang und auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch noch hoch zu singen damals mit 14, 15. Das hat so gezeigt, dass die Fähigkeit auch da war.
Sagte David Cordier. Er starb im Alter von 66 Jahren. Die schwarz-rote Koalition will die Zahl der Regierungsbeauftragten kürzen, das ist bekannt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die vor 3 Jahren geschaffene Stelle des Beauftragten für den Kampf gegen Antiziganismus nicht nachbesetzt werden, das Thema aber im Bundesfamilienministerium verankert bleiben. Kritik kam unter anderem von Gianni Jovanovic in unserem Berliner Programm. Der Aktivist und Künstler befürchtet, dass
gerade jetzt, wo wir diesen Rechtsruck erleben, wo ganz viele Menschen, die zu einer Minderheit gehören, quasi noch mehr Repressalien erleben. Und das ist leider sehr schade, weil Deutschland hat eine Verantwortung gegenüber Sinti und Roma. Diese Fortschritte, die wir gemacht haben, die würden wieder zurückgehen.
Warnt der Aktivist und Künstler Gianni Jovanovic. Für ein Hurz und für noch viel mehr, der Kulturpreis Deutsche Sprache geht an Harpe Kerkeling. Der Autor, Comedian und Schauspieler sei ein großer Sprachartist, begründete die Jury ihre Wahl. Kerkeling pflege einen äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der deutschen Sprache.
Danke, Adalbert Sinjawski. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Information am Abend und darin, in den Niederlanden lässt Geert Wilders die Regierungskoalition platzen und die Bundesregierung hält an der Zurückweisung Asylsuchender fest. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend Karin Fischer.